Eine Rezension über eine Podiumsdiskussion muss einfach langweilig sein, sowas liest man nicht. Aber ich dachte, wenn der Bittner schreibt, muss ja irgendwas dran sein. Ich las seine Rezension Gesinnungskorridor oder Polarisierung und dachte, aha, interessant, in Dresden wird gestritten oder sind die Leute vom Streiten müde? Ich bin manchmal auch vom Streiten müde, aber wenn man jemand vorwirft, dass er umstritten ist, kann man ihn ja fertig machen. Ich begrüße jetzt recht herzlich den Autor Michael Bittner. Schönen guten Tag, Herr Bittner.
Guten Morgen.
Könnte ich Sie damit fertig machen, indem ich sagen würde, der Bittner ist aber umstritten. Ich meine, der schreibt für die Sächsische Zeitung, die Sachsen sind doch so rechts, außerdem trinkt er wahrscheinlich ab Mittags schon Bier, dann wäre Ihr Ruf ja fast ruiniert, oder?
Ja, ich glaube, das würde ich gerade noch so verkraften. Das finde ich jetzt nicht allzu schlimm. Da habe ich, glaube ich, schon schlimmere Bezeichnung meinerseits gehört.
Ja, ich spreche an auf diese Kontaktinfektion. Also man merkt ja so in bestimmten Kreisen, wenn man dann sagt, na, der ist umstritten oder der macht ja das, der redet ja mit denen, dann hat man irgendwie einen komischen Ruf weg. Und das ist, bei mir löst das ein eigenartiges Gefühl aus, wenn jemand sagt, na, hast du von dem was gelesen, na, der ist aber umstritten, der hat doch mit denen zu tun gehabt und das ist doch einer um den Kreis von Uwe Tellkamp und das ist doch, der hat doch jetzt, der schreibt doch für die Nachdenkseiten. Also das ist sowas, die Abgrenzung hat so eine eigenartige Wirkung. Beobachten Sie das auch?
Ja, das ist ein Phänomen, was ich auch eher unangenehm finde. Ich glaube, der Fachbegriff dafür ist Guilt by Association. Also, dass man Leuten einfach vorwirft, dass sie sich mit irgendwem irgendwann mal getroffen haben, dass sie in irgendeiner Zeitung veröffentlicht haben, die ja irgendwie komisch ist, dass sie an irgendeiner Konferenz teilgenommen haben, wo auch der und der mit dabei war. Also ich glaube, das ist eine Art von Kritik für Dummies, die keine Lust haben, sich mit dem zu beschäftigen, was irgendjemand wirklich sagt oder tut, sondern die sich Arbeit ersparen wollen und einfach irgendwelchen Leuten Kontakte vorwerfen, als würde das schon belegen, was sie eigentlich für Menschen sind. Das finde ich auch eine sehr unangenehme Art der Kommunikation und es ist leider in manchen linken Kreisen auch verbreitet, was ziemlich nervig finde.
Ja, aber ich bin verunsichert manchmal und weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Auf der einen Seite ist ja die Idee von einem Standpunkt, von einer klaren Meinung, auch von Abgrenzung ja nicht ganz unwichtig. Aber wo ist dann die Grenze zur Abgrenzung und wo wird es dann eben dann der Vorwurf der Kontaktinfektion? Mir fällt es immer schwer, das irgendwie da vernünftig damit umzugehen. Wie schaffen Sie das?
Ich glaube, geht ja jetzt ein bisschen um die große Debatte, die auch vor einem Jahr schon aktuell war. Wie ist mit Rechten reden? Ja, also mit wem darf man überhaupt reden? Und diese ganze Debatte leidet natürlich darunter, dass überhaupt nicht differenziert wird, worum geht es denn eigentlich? Also es geht ja nicht um das private Reden. Also wenn jemand sich berufen fühlt, irgendwie Rechte in seinem Freundeskreis irgendwie zu bekehren oder mit denen in freundschaftlichem Kontakt zu bleiben, dann ist es ja eine ganz private Angelegenheit. Es geht ja genauer gesagt nicht ums Reden, sondern ums Streiten. Also soll man öffentlich irgendwie mit Leuten debattieren, die politisch vom ganz anderen Ufer kommen, wo sind da die Grenzen? Ich glaube, das müsste man erstmal differenzieren, um dann darüber zu sprechen, wo sind denn diese Grenzen, was will man noch machen, was ist sinnvoll zu machen. Also erstmal müsste man diese Unterscheidung überhaupt treffen. Und da würde ich schon sagen, dass man die Grenzen durchaus relativ weit ziehen kann. Also es bringt jetzt, glaube ich, nichts mit irgendeinem Nazi, weiß ich, Björn Höcke oder so, sich auf irgendein Podium zu setzen. Man muss auch nicht jede Provokation aufgreifen, man muss die Leute auch nicht wichtiger machen, als sie sind. Aber ich glaube, sozusagen jeder Diskussion mit Leuten aus dem rechten Bereich aus dem Wege zu gehen, ist auch nicht die Lösung, weil das wirkt einfach auch mutlos. Ja, es wirkt so, als hätte ich gar nicht die besseren Argumente, als würde ich sowieso denken, dass sobald die Rechten irgendwo Öffentlichkeit bekommen, sie auch das Publikum von ihrer Sache überzeugen und deswegen müssen wir sie einfach von der Bühne fernhalten und alles ist in Ordnung. Also ich glaube, das ist auch nicht die Lösung für diese Fragen.
Den Effekt, den Sie beschreiben, ist ja, dass die Polarisierung nur Freund und Feind kennt und dann ist ja die Frage, wen man dann zum Freund erklärt oder zum Feind. Manchmal können ja die eigenen Freunde die größeren Feinde sein und das ist gar nicht so leicht zu erkennen. Ist das auch so eine Kulturtechnik, die wir neu erlernen müssen oder haben wir die verlernt? Was würden Sie sagen?
Ich glaube, dieses Freund-Feind-Denken steckt einfach ganz tief im Menschen drin. Ich glaube, das werden wir nicht überwinden. Die Lust sozusagen, sich in Lagern zusammenzufinden und gegenseitig zu hassen, die ist einfach da. Also man kann da nur entgegenwirken, indem man eben zeigt, ich habe auch überhaupt nichts gegen Polarisierung in dem Sinne, dass unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Weltanschauungen sich auch konfrontativ begegnen. Das finde ich gut, das finde ich auch gesund. Dumm finde ich nur, wenn der Eindruck entsteht, es gäbe in der ganzen Gesellschaft nur zwei Lager und man müsse sich jetzt einem von den beiden zuordnen und sobald man mal mit irgendwie Linken nicht einer Meinung ist, ist man automatisch ein Rechter und umgekehrt. Das finde ich eine Art von Verblödung, die auch den öffentlichen Diskurs nicht voranbringt. Also da würde ich einfach für mehr Differenzierung plädieren. Ja, es gibt irgendwie viel mehr Positionen, die man im politischen und auch in allen möglichen anderen Bereichen einnehmen kann, als nur eine von beiden, nur schwarz und weiß.
Mhm. Ja, selbst in der Klassenkampftheorie gibt es ja auch noch Differenzierung. Das ist also eine Auseinandersetzung im eigenen. Wenn wir schon Lager sagen, ist es ja schon wie militärisch. Das ist ja schon Kampf, Klassenkampf und Krieg. Ist das so eine Art Bürgerkrieg, kalter Bürgerkrieg, in dem wir uns befinden?
Na, das würde natürlich ganz cool. Kubitschek spricht ja immer vom Vorbürgerkrieg. Mhm. Jetzt hat er, glaube ich, auch offiziell die Feinderklärung veröffentlicht. Das spielt natürlich auch den Rechten in die Hände, die gern Glauben machen wollen, dass es eben nur zwei Lager gibt. Und man sollte ihnen nicht den Gefallen tun, sozusagen auf ihr Spiel einzugehen und so zu tun, als gäbe es nur ein rechtes Lager von, weiß ich nicht, von FDP bis Götz Kubitschek oder so. Damit gesteht man ihnen ja erst zu, dass sie wirklich den Alleinvertretungsanspruch für die Hälfte der Bevölkerung haben. Also da sollte man nicht mitspielen. Man sollte einfach seine Position klar machen und sich möglichst eben diesem Lagerdenken entziehen. Wobei es natürlich klar ist, dass es in der Politik wird es immer auch Vereinfachungen geben. Ja, also rechts und links sind natürlich Schemata, die eigentlich der Sache nach viel zu vereinfachen sind. Aber man muss ja auch in der Politik irgendwie Koalitionen finden und mal über Gegensätze hinwegsehen, damit man überhaupt irgendwas erreicht. Aber man sollte eben zumindest intellektuell im Hinterkopf behalten, dass die ganze Sache doch ein ganzes Stück komplizierter ist, als in diesen politischen Fronten oft sich zeigen kann.
Mhm. Nun sind wir beide ja zum Glück, wie ich finde, nicht in der Parteipolitik. Also das kann ja medial, in der Literatur, in der Kunst, bei Intellektuellen, kann das ja alles noch ein bisschen weitergehen. Die Ausschläge können ja größer sein und wir sind ja diesen Zwängen nicht ganz so schlimm unterworfen. Allerdings scheint mir, dass es die Zwänge in der Literaturszene, in der sie sich ja aufhalten auch, oder in der Kunstszene, dass es die mittlerweile auch gibt, dass es da auch dieses Lagerdenken gibt, diese Distinktion, diese Abgrenzung. Das ist nicht gerade sehr gesund für die Kulturszene, oder? Was glauben Sie?
Ja, finde ich auch. Also ich versuche mich dem immer so ein bisschen zu entziehen, indem ich halt doch ab und zu auch mal einen Text schreibe, der vielleicht sich mit gewissen Dummheiten beschäftigen, die auch auf der linken Seite des politischen Spektrums oder unter liberalen Leuten verbreitet sind. Aber dann bekommt man natürlich auch dementsprechend unangenehmes Feedback zurück, aber das muss man dann eben aushalten. Ist ja auch nicht so schlimm. Also ne, es gibt Leute, die irgendwie nicht mehr zu erdulden haben auf der Welt. Ja, aber ich versuche mich dem schon so ein bisschen zu entziehen und bin auch immer ein bisschen zöger, auch immer ein bisschen, wenn Aufrufe kommen oder so, die allzu gut sind und die Sache auch ein bisschen zu sehr vereinfachen, ja, als ob man wirklich da nur irgendwas unterschreiben müsste und man stünde automatisch damit auf der richtigen Seite. Mhm. Was ich unangenehm finde, ist eben, wenn Aufrufe oder intellektuelle Statements oder Kunstwerke sich darauf beschränken, den Rechten vorzuwerfen, dass sie recht sind, weil das finde ich auch nicht besonders intellektuell, nicht besonders herausfordernd. Viel interessanter ist es doch, ihnen nachzuweisen, wo sie falsch liegen und eventuell auch mal einzuräumen, wo sie vielleicht richtig liegen. Ja, also das fände ich interessanter, wenn das öfter mal unternommen würde.
Trotzdem bleibt ja die Tendenz, wie Sie beschreiben, sich einer Gruppe anzuschließen, auf der richtigen Seite zu stehen, bei den Gewinnern zu sein oder zumindest bei denen, die irgendwie gut und richtig sind. Und das kann ja auch münden in diesem Gestus der moralischen Überlegenheit. Ich habe es ja verstanden, ich habe ja die Welt verstanden und ich weiß, also, wie es richtig ist und bin ja bei den Guten auf der richtigen Seite. Ist da manchmal auch Zweifel angebracht, man sagt, vielleicht weiß ich ja gar nicht so richtig, was gut ist, aber also ich komme häufiger mal ins Zweifeln, wenn ich mit Leuten zusammen bin, denke, bin ich da wirklich richtig? Können Zweifel helfen?
Ja, natürlich. Also Skepsis finde ich immer eine angebrachte Denkhaltung, auch Selbstkritik. Die zeigt sich dann meistens in der Fähigkeit, auch Humor zu haben. Also man kann immer ganz gut Leute, die diese Fähigkeit zur Selbstkritik nicht haben, daran erkennen, dass sie auch relativ humorbefreit sind. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch diese Rechtparole irgendwie, ja, Hypermoralisierung und so weiter, ist natürlich auch zum Teil einfach nur eine Ausrede dafür, dass sie eigentlich ungestört ihre Schweinereien machen wollen und jeden, der sie darauf hinweist, dass es Schweinereien sind, dann des Hypermoralismus bezichtigen. Das ist natürlich auch eine ziemlich unangenehme Sache, weil ich bin kein Hypermoralist, nur weil es mich aufregt, wenn Leute im Mittelmeer ertrinken, obwohl wir sie retten könnten. Das finde ich eine ganz angebrachte moralische Empörung, die da zum Tragen kommt.
Also es gibt doch schon so ein paar Grundwerte, wobei ich da zurückzucke bei Grundwerten, also sowas wie Moral, ich weiß nicht, ob bei Menschenrechte taugen, aber gibt es denn für Sie sowas, das ist so ein Anker, also ich meine, klar, warum ertrinken Menschen im Mittelmeer, ist da die Schuldfrage zu klären, die gesellschaftliche Frage, aber also gibt es für Sie einen Anker an Werten oder an Dingen, an denen Sie sich festhalten?
Ja, das mit den Werten. werden und ist immer ein bisschen schwierig. Wert ist ja eigentlich so ein Begriff, der ja aus der Ökonomie kommt. Das erweckt so den Eindruck, als wären Werte irgendwie Dinge, die wir haben oder nicht haben, ja, wie so ein Hut oder ein Stock. So ist es ja nicht. Ich verstehe Werte eher als Maxim, wie wir leben wollen. Also man muss sich auch eingestehen, diese Werte gibt es objektiv nicht. Ne? Das ist immer der Clou der Rechten, die sagen, ja, zeigt mir mal eure Menschenrechte. Ich sehe die nirgendwo. Gibt es die überhaupt? Gibt es überhaupt Menschen? Ich sehe nur verschiedene Leute. Ich finde das einfach, ich will gerne in einer Welt leben, zum Beispiel, wo Leute frei ihre Meinung sagen können, wo Leute nicht Angst haben müssen, dass sie auf der Straße umgebracht werden. Das ist, glaube ich, eine bescheidenere Art, das zu formulieren, als immer gleich von Werten oder ewigen Menschenrechten oder sowas zu reden. Ja. Bessere Art des Zusammenlebens ist, was sich auch empirisch zeigt, wir leben einfach heute besser als im Mittelalter. Ja. Es geht mehr Menschen gut und mehr Menschen haben die Freiheit zu tun, was sie wollen.
Werte klingt so schwer und das, als ob man es wiegen kann. Und das, ja, das hat mir jetzt schon mal sehr geholfen, Herr Bittner. Wann kann man Sie denn das nächste Mal live sehen? Wann lesen Sie oder wann gibt es was von Ihnen zu lesen?
Ja, in Thüringen wüsste ich es nicht, aber man kann mich jeden Monat in Dresden erleben bei der Lesebühne Sachs Royal. Die ist immer am zweiten Donnerstag des Monats in der Scheune und auch im Februar wird das so sein und da lese ich dann neue Texte wie jeden Monat vor.
Und auf der Seite michaelbittner.info gibt es auch noch mehr nachzulesen. Danke fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag.
Vielen Dank.
Tschüss.